Warum hat nun das Verwaltungsgericht die Sache dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt?
Es haben jetzt zwei hohe Gerichte, das Bundesverwaltungsgericht und das Verwaltungsgericht Berlin, gesagt, da klagen Studierende gegen die zu niedrigen BAföG-Sätze. Und ob diese zu niedrigen BAföG-Sätze, das finden wir übrigens politisch seit langem, ob die nun wirklich verfassungswidrig sind und gegen das Grundgesetz verstoßen, das kann eben nur das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Jetzt ist noch dieser Fall aus Berlin dazugekommen und wir warten mit riesiger, großer Spannung darauf, was denn das Bundesverfassungsgericht hoffentlich noch in diesem Jahr dazu sagt. Die anderen beiden Gerichte sind eben der Meinung, das ist zu wenig, da können wir auch gleich drüber sprechen, aber die können nicht sagen, so Gesetzgeber, sprich Bundesregierung, jetzt musst du es hochsetzen. Das kann nur das Bundesverfassungsgericht, weshalb es eben jetzt in der Szene mit großer Spannung erwartet wird, was sagt denn das Bundesverfassungsgericht? Wir sind der Überzeugung, dass die BAföG-Sätze seit Jahrzehnten zu niedrig sind.
Warum? Ganz kurz, warum zu niedrig und im Vergleich wozu zu niedrig?
Man kann das vielleicht zeigen an zwei Zahlen aus dem BAföG. Die erste Zahl, das ist der BAföG-Grundbedarf. Das ist dann ohne Wohnen und ohne die Pauschalbeträge für Kranken- und Pflegeversicherung. Der liegt derzeit bei 452 Euro im Monat und steigt jetzt mit der BAföG-Erhöhung, die zum Wintersemester jetzt greift, auf 475. Das ist im Grunde der Grundbedarf und da kommen noch Ausbildungskosten hinzu, aber 475 Euro Grundbedarf beim BAföG. Vergleichen Sie das mal mit den 563 Euro, die beim Bürgergeld als Existenzminimum definiert werden, dann sieht man, das BAföG liegt da um fast 100 Euro zurück.
Und wie ist es bei der Miete, bei den Unterkunftskosten?
Genau, das ist die zweite Zahl, die ich gerade nennen wollte. Die BAföG-Wohnkostenpauschale, also das, was der Staat einem bedürftigen Studenten, einer bedürftigen Studentin gibt für die Miete, steigt jetzt von 360 auf 380 Euro. Jetzt versuchen Sie mal mit 380 Euro auf dem freien Wohnungsmarkt auch nur ein WG-Zimmer zu finden. Das wird ganz schön schwierig. Das gibt nur noch ganz wenige Hochschulstädte, in denen das geht. In München, der teuersten Hochschulstadt Deutschlands, liegt die durchschnittliche Miete für ein WG-Zimmer beim Doppelten bei 760 Euro. Das heißt, auch da sieht man, dass BAföG hinkt hinter der Entwicklung der Einkommen, der Preise, der Mieten, der Inflation heillos hinterher. Und das leider schon seit Jahrzehnten.
Und was bedeutet das im Studienalltag, wenn der BAföG-Satz zu niedrig ist für die, die studieren?
Die haben einfach finanziellen Druck und müssen das meistens auch über noch einen Nebenjob kompensieren. Man kann beim BAföG einen Minijob haben nebenbei, ohne dass das BAföG gekürzt wird. Oder man muss eben extrem kurz treten. Und wir sagen seit vielen Jahren, das ist gang und gäbe bei anderen staatlichen Leistungen, dass die regelmäßig überprüft und erhöht werden. Wohngeld, Bürgergeld, andere Leistungen. Und beim BAföG passiert genau das nicht. Es wird nicht erhöht, es wird nicht regelmäßig angepasst, obwohl die Bundesregierung alle zwei Jahre einen BAföG-Bericht vorlegen muss, wo sie auch empirisch sauber benennt, um so und so viel müssten die Freibeträge steigen. Das passiert bloß nicht, weshalb wir sagen, da muss unbedingt auch so ein Automatismus rein beim BAföG, dass eben nicht viele Jahre durchs Land gehen, in denen beim BAföG nichts passiert. Und dann wird mal was gemacht, was dann aber wiederum nicht reicht, damit das BAföG auf der Höhe der Zeit ist. Und um Ihre Frage zu beantworten, wir haben einfach, das zeigt die 22. Sozialerhebung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden in Deutschland, wir haben eine extreme Spreizung in der Studienfinanzierung bei den Einnahmen. Es geht am einen Ende der Skala so ungefähr 20% der Studierenden, die mit mehr als 1.300 Euro auskommen können, um die machen wir uns nicht so Sorgen. Am anderen Ende der Skala gibt es aber 37% der Studierenden, die mit weniger als 800 Euro im Monat auskommen müssen. Und das sind nochmal 60 Euro weniger, als die Düsseldorfer Tabelle für den Elternunterhalt für auswärts wohnende Studierende oder Auszubildende eigentlich vorgibt. Das heißt, da sieht man schon, das BAföG erreicht eigentlich gar nicht mehr alle Studierenden, die, ich sag mal, finanziell prekär auskommen müssen.
Und was sind denn die weiteren Konsequenzen von so einem zu geringen BAföG-Satz? Werden Menschen Ihrer Einschätzung nach bei einem zu geringen BAföG-Satz davon abgehalten, überhaupt ein Studium zu beginnen oder brechen es dann auch vorzeitig ab?
Ja, dazu gibt es leider, also es gibt leider zu Ihrer zweiten Frage nicht wirklich aktuelle Studien zu Studienabbrüchen. Die letzten sind von Ende der 90er Jahre. Und da waren Probleme mit der Studienfinanzierung einer der Hauptgründe für den Studienabbruch. Wir haben immer noch wahrscheinlich Abbruchquoten von um die 20-25%, immer noch viel zu viel. Das kann auch, wie gesagt, da gibt es keine neuen Studien, aber das kann sicher auch an der mangelnden Studienfinanzierung liegen. Ob man kausal sagen kann, zu wenig BAföG führt automatisch oder in vielen Fällen zum Studienabbruch, das muss man erstmal erforschen. Aber das ist natürlich für die Studierenden extrem schwierig. Das BAföG ist ja da für Studierende, deren Eltern das Studium ihres studierenden Kindes, ist leider so, muss man so sagen, im deutschen Unterhaltsrecht, nicht oder nicht ausreichend finanzieren können. Und dann muss das BAföG greifen, und das muss aber aus unserer Sicht so greifen, dass dann wirklich ein Studium auch geht. Und wir haben derzeit die Lage, dass eben gut ein Drittel, was ich vorhin meinte, finanziell sehr prekär aus irgendwie lebt und irgendwie sich durch Studium arbeiten muss. Und das BAföG erreicht aber derzeit nur 11% der Studierenden überhaupt. Das heißt, es wäre eben genauso wichtig, das war ja unsere Eingangsfrage, wegen der Höhe der BAföG-Bedarfssätze, es wäre aber genauso wichtig, auch die Elternfreibeträge massiv zu erhöhen, damit wieder mehr Studierende überhaupt BAföG kriegen können.
Und wenn aktuell sich eine Studentin oder ein Student entscheiden würde, eben das entsprechend vielleicht geltend zu machen oder die Eltern, ist die Verfahrensdauer ja zu berücksichtigen. Also mir erscheint das ja eher einem Marathon zu ähneln. Die Klägerin, sie studiert seit 2016 und hat erstmals damals auch schon die zu niedrigen BAföG-Sitze vor Gericht beanstandet. Das Verfahren, wie eingangs erwähnt, ruht, weil eine andere Studentin schon seit dem Jahr 2015 vor dem Bundesverwaltungsgericht erstritten hat, dass dort das Verfahren vor einem Verfassungsgericht dann weitergeführt wird. In dem nun vom Verwaltungsgericht Berlin, dem Bundesverfassungsgericht vorgelegten Sachverhalt, geht es ja um das BAföG, ich hatte es eingangs erwähnt, von Oktober 21. Mhm. Wenn Sie mir da noch was gestatten zu fragen, wie beurteilen Sie denn diese Verfahrensdauer?
Das ist schon alles sehr lange und solche Verfahren dauern offenbar leider beim Bundesverfassungsgericht eben auch ordentlich lange. Ich habe jetzt neulich gelesen, ich müsste das aber erstmal absichern, 38 Monate liegt schon das Verfahren da. Das ist natürlich wahnsinnig lange und es nützt den klagenden Studierenden natürlich, die sind wahrscheinlich im ersten Fall schon längst fertig, nicht mehr viel. Aber ich glaube dennoch, dass es gut ist, dass es diese Verfahren, diese Klagen gibt und dass das Bundesverfassungsgericht, wie gesagt, hoffentlich noch dieses Jahr, dann letztlich klärt, Gesetzgeber, du musst was tun, das ist zu wenig. Das, ich sag mal, damit kann man rechnen, dann ist einfach klar, jetzt muss die Bundesregierung beim BAföG ran. Also, wie gesagt, ich sag mal, in so einem rechtsstaatlichen Verfahren, da geht ganz schön viel Zeit durchs Land, ja, das ist lange, aber ich glaube, die Klärung, die wir jetzt uns erhoffen vom Bundesverfassungsgericht, die wird dann wahrscheinlich auch dafür, also das ist jetzt Mutmaßung, die wird dann aber auch letztlich dann endlich diese Klärung herbeiführen. So muss jetzt nicht endlich beim BAföG was getan werden.
Würden Sie als Studierendenwerk angehende Studentinnen und Studenten ermutigen, entsprechend gerichtlich vorzugehen, jetzt zum Beispiel zu dem Thema Elternfreibeträge?
Kann man nicht so richtig pauschal sagen, ja, los, geht hin und klaget. Also da erstmal brauche ich die, erstmal brauche ich Rechtsbeistand, ich muss einen langen Atem haben und ich glaube, dass das kein Weg ist für eine größere Zahl von Studierenden, irgendwie sich mehr BAföG erstreiten zu wollen, eben angesichts der Zeitläufe, die das dann erfordert. Ich würde aber, wenn Sie das mir erlauben, Herr Meyer-Falk, würde ich gern doch noch eine kleine Lanze fürs BAföG brechen. Das ist nämlich viel besser als sein schlechter Ruf, zugegebenermaßen. Das BAföG ist seit mehr als 50 Jahren eigentlich das zentrale und gut bewährte Instrument für mehr Chancengleichheit. Und wenn Sie mir ein kleines Rechenbeispiel erlauben, wenn Sie 10 Semester lang BAföG-Höchstsatz kriegen, das ist altersabhängig, wie hoch der ist, dann kriegen Sie ungefähr 50.000 plus Euro für 10 Semester. Davon müssen Sie maximal 10.010 Euro zurückzahlen. Das heißt, Sie bekommen mehr als 40.000 Euro vom Staat geschenkt. Und das zeigt, das BAföG ist eigentlich ein gutes Instrument, damit man wirklich, wenn die Eltern einen nicht unterstützen können, einigermaßen vernünftig durchs Studium kommt. Die Schwäche des BAföG, über die wir jetzt dauernd sprechen, ist eigentlich nicht Schuld des BAföG selbst, sondern dass die eben der Politik, die das BAföG über Jahrzehnte, muss man sagen, das ist jetzt nicht nur diese Bundesregierung, sondern auch die davor, sträflich vernachlässigt hat.